Amen. Amen. Danke an das Lobpreisteam. Vielen Dank. Ich will heute Morgen über die Blümchen und Bienchen predigen. Nein, nicht ganz. Aber über eine Blume, die mir begegnet ist, als wir im Urlaub waren. Und Sascha, du darfst schon das erste Bild einblenden. Ich weiß nicht, ob man es sieht, es ist natürlich sonnig heute Morgen draußen. Es war ein Stück Wiese, völlig vertrocknet. Also da war irgendwie nichts mehr, was irgendwie nach Leben aussah. Und mittendrin war dann diese kleine Blume. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Vielleicht kann man das nächste einblenden. Ich habe mal alles drumherum schwarz-weiß gemacht und die Blume farbig gelassen. Da war diese rosa-weiße, gelbe Blume in der Mitte. Alles drumherum trocken und dann mittendrin diese Blume. Wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Also wenn alles drumherum stirbt und diese einzelne Blume, also die Gärtner und Biologen unter euch dürfen mich nachher gerne aufklären, mich interessiert das wirklich. Vielleicht ist es eine Zwiebelblume oder so, ich habe mir dann gedacht, aber ich wollte es natürlich auch nicht ausgraben, wäre irgendwie blöd gewesen. Aber ich wollte ein Foto machen, das mitbringen, weil ich, als ich die Blume dann gesehen habe und dann schnell Fotos gemacht habe, mich daran erinnert gefühlt habe, wie oft ich mich genau so fühle wie diese Blume. So oft sind wir in Umständen drin, die so unmöglich sich anfühlen, so trocken aussehen. Und dann ist die Frage, wie kann ich mich in diesen Umständen, in diesen Situationen, in diesen Problemen oder in diesen Herausforderungen, in denen ich stehe, wie kann ich mich trotzdem so erfrischen, dass ich weiter blühe, dass ich weiter gut dastehen kann, dass sich mein Leben weiter entfaltet, dass mein Leben weiter Frucht bringt. Und wir haben heute Morgen unseren Mitarbeitern ja diese Flasche mitgegeben. Es ist kein Bild, dass irgendwie alle Flaschen seid, sondern wir haben einfach gedacht, es hat was mit Erfrischtsein zu tun. Und natürlich soll in diese Flasche Wasser rein und man soll sich an diesem Wasser erfrischen. Und wir alle kennen hoffentlich die Antworten, die uns die Bibel an der Stelle gibt. Also zum Beispiel Gottes Wort lesen, in seiner Gegenwart sein und sein Wort auch beten und besprechen, so wie es uns zum Beispiel in Psalm 1 gesagt wird, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen nach dem Gesetz des Herrn hat und darüber nachdenkt Tag und Nacht, also der ein Verlangen nach seinem Wort hat und darüber nachdenkt, im Hebräischen heißt es meditiert, murmelt, auf der Zunge hat, also auch bebetet und immer wieder neu spricht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Wir haben dieses Bild von einem Baum, der am Wasserlauf ist. Und zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter welken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Da steht nichts drin von, welche Umstände sowas haben muss, sondern einfach, wer am Wort Gottes festhält, wer in seiner Gegenwart bleibt, wer das immer wieder neu verinnerlicht, der kann blühen. Und wird die Ernte zur Erntezeit, die Frucht zur Erntezeit auch bringen. Das wissen wir hoffentlich alle, das hätte ich heute Morgen hoffentlich auch nicht groß predigen müssen, sondern das haben wir wahrscheinlich alle gelernt. Wenn nicht, dann sei es dir heute Morgen nochmal zugesagt. Richtige Erfüllung und Erfrischung gibt es eben nur bei Gott. Aber, und das treibt mich dann jetzt ein bisschen um heute Morgen. Jesus treibt es in einer seiner Begegnungen nochmal auf die Spitze. Das macht Jesus ja oft. Er sagt, okay, im Alten Testament hieß es, wenn ihr jemanden umbringt, so seid ihr ein Mörder so. Und im Neuen sagt er aber, selbst wenn er schon jemanden Idiot nennt, ist es praktisch gleichzusetzen. Oder er sagt, wenn ihr Ehebruch begangen habt, heißt es im Alten Testament so, dann ist es schlimm. Aber ich sage euch, selbst wenn ihr eine Frau schon mit Lustgefühlen anschaut, dann habt ihr schon die Ehe gebrochen im Herzen. Und Jesus macht es ja ganz oft, dass er Dinge aus dem Alten Testament nimmt, aus dem Gesetz und sagt, ich treibe es nochmal so richtig auf die Spitze. Nicht um dich fertig zu machen, sondern um dir zu zeigen, es geht hier eigentlich nicht um die Sache an sich, sondern es geht um das Herz dahinter, das Herz innen drin. Ihr könnt es eben nicht mehr von euch selber und ich zeige euch das. Und Jesus treibt diese Sache mit diesem Fruchtbringen nochmal auf die Spitze. Markus 11 lese ich. Da ist er mit seinen Jüngern unterwegs und er heißt dann, als sie am nächsten Tag in Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren, doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen, Also war eigentlich keine Erntezeit. Und da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Jesus verflucht den Baum, weil er keine Feigen hatte. Also er sagt, okay, ich schaue mal, ob da Feigen auf dem Baum sind. Es sind schon ein paar Blätter dran. Und es ist keine Erntezeit. Und Jesus sagt, aber ich will trotzdem von dir Früchte haben. Und dann sind sie nicht da. Und Jesus sagt, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Ein paar Verse später, früh am nächsten Morgen, kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass dieser bis zur Wurzel verdorrt war. Da erinnert sich Petrus an die Worte Jesu und rief, Rabbi, sieh nu, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Habt ihr euch schon mal gefragt, was es soll? Also, ganz schön hart. Auch ganz schön unfair. Da kann der gute Baum doch nichts dafür, dass noch keine Ernte ist. Also, ich kann auch nicht im Apfelbaum irgendwann im Mai oder im April anschauen und sagen, wieso trägst du noch keine Äpfel? Und dafür, dass du jetzt keine Äpfel trägst, verfluche ich dich. Das geht doch nicht. Es war keine Erntezeit. Dieser Baum ist einfach nur den Jahreszeiten, dem Gott gegebenen Rhythmus gefolgt. So, wie er eben sollte. Er hat nichts Außergewöhnliches gemacht, sondern hat sich einfach gut und brav verhalten. Und dafür wird er jetzt verflucht und er verdorrt. Ich finde es ungerecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann Jesus an der Stelle nicht verstehen. Wieso machst du das, Jesus? Vor allem, er nimmt es ja dann auch als Bild für uns. Wieso machst du das, Jesus? Ist es nicht zu drastisch? Du hättest ja auch sagen können, lieber Baum, bemühe dich, beim nächsten Mal ein bisschen eher Früchte zu bringen, dass wenn ich vorbeikomme, dass da noch welche da sind. So. Ein bisschen mehr Erbarmen hätte ich mir von diesem erbarmenden Jesus, von diesem Friedefürst, von dem, der Liebe ist, irgendwie schon erwartet. Ein bisschen mehr Erbarmen dafür, dass ein Baum einfach nur seinen guten Job tut. Der Baum hat sich eingefügt in den natürlichen Lauf der Zeit und dafür wird er von Jesus kritisiert, verflucht und der Baum stirbt. Und es hat mir ganz schön heftig zugesetzt, dass Jesus hier an der Stelle das Fruchtbringen so krass auf eine Spitze treibt. So nicht mehr der Baum, der am Wasserbach gepflanzt ist und seine Früchte bringt zur Erntezeit, wie wir es im Psalm 1 lesen, sondern er verlangt von diesem Baum, wenn ich da bin und danach fragt, dann müssen auch Früchte da sein, egal zu welcher Jahreszeit ich komme. Nebensatz, nur Jesus darf das auch verlangen, aber er tut's. Und ich habe mir dann so überlegt, naja, es stimmt schon, ich ertappe mich oft dabei, dass ich gerne bis zur Erntezeit warte, bevor ich Früchte trage. Also mal ganz einfache Beispiele, gibt es sicherlich mehr, aber so mal ein paar ganz einfache Beispiele aus dem Gemeindealltag. Es fällt mir richtig leicht, bei uns im Gottesdienst hier mich so richtig im Lobpreis hinzugeben und Gott die Ehre zu geben. Warum? Naja, wir haben ein tolles Team hier vorne. Ich finde, die machen tolle Musik. Wir haben gute Anbetungsleiter, die toll uns führen hinein in die Anbetung. Wir haben ich darf nicht zu sehr Jugendsprache bemühen, aber wir haben einfach eine krasse Gemeinde, die sich wirklich aufsteht und sagt, okay, wir wollen jetzt Gott die Ehre geben in der Zeit. Und es ist mega einfach, hier vorne oder hinten, egal wo, zu sitzen, zu stehen und sagen, hier gebe ich mich voll hin im Lobpreis Gott, dir gebührt alle Ehre und Amen und Halleluja. Und es macht auch richtig Spaß. Aber wehe, die Band fällt aus oder die Gemeinde macht nicht so richtig mit oder es wird irgendwie schwer oder sonst irgendwas, dann plötzlich merke ich bei mir, oh, es fällt mir gar nicht mehr so leicht. Dann warte ich mit meinen Früchten der Anbetung lieber, bis die Musik wieder gut ist oder bis die Gemeinde auch richtig mitmacht, sodass ich mich nicht so alleine fühle. Und ich merke, da fragt Jesus an, sag mal, wo ist deine Frucht, auch außerhalb der Jahreszeit, wo Lobpreisernte ist und ich habe nicht so viel vorzuzeigen. Ich kann nur dann die Hände heben, wenn mindestens 4 andere Leute auch die Hände gehoben haben. So. Wenn es sowieso schon die Ernte der Händehebezeit anfängt, dann kann ich auch in Freiheit hier Jesus anbeten. Vorher mache ich es lieber nicht. Oder in der Mitarbeit. Naja, ich warte erstmal. Gott hat mir zwar was aufs Herz gelegt so und hat mir eine bestimmte Personengruppe oder einen besonderen Dienst aufs Herz gelegt, aber ich werde erst richtig aktiv, wenn ich merke, dass es in der Gemeinde auch irgendwie so von selber auch schon losgeht. Wenn andere Leute da sind, die in die gleiche Richtung laufen, wenn es die Initiative vielleicht schon gibt oder schon ein Team gibt, dann gehe ich auch und mache. Jesus klopft an und sagt, naja, wo sind denn deine Früchte? Er sagt, ja Jesus, ich warte noch auf die Erntezeit vom Flüchtlingsdienst. Und Jesus sagt, aber ich will jetzt schon Frucht von dir sehen. Du hast keine Frucht vorzuzeigen. Oder ich bete dann für Heilung, wenn die Atmosphäre dafür richtig ist. So. Nach einer guten Lobpreiszeit, wenn der vorne steht, auch nochmal so richtig heiß gemacht hat und nochmal Glauben gespürt hat und so hin und her und los, dann bin ich auch bereit, dass wir jetzt für Heilung beten. Aber nur, wenn die Atmosphäre auch stimmt. Jetzt nicht so irgendwie auf der Straße oder in der Nachbarschaft oder bei uns zu Hause, da nicht so richtig. Und ich sage, wenn das Geld zusammen ist, wenn ich schon vorher weiß, dass wir alle Rechnungen bezahlen können, dann ist Erntezeit, dann können wir hier loslegen. Dann kann ich ganz beruhigt hier anfangen. Oder ich kann dann liebevoll und freundlich und zuvorkommend sein, wenn mein Gegenüber das eben auch erwidert. Wenn ich in einer Beziehung bin oder in einem Gespräch bin und mir kommt Liebe und Respekt und Annahme entgegen, dann ist natürlich Erntezeit für liebevolle Beziehungen. Dann kann ich auch sehr, sehr gerne liebevoll sein. Aber wehe, deine Beziehungsstatus ist gerade Winter, dann fällt es mir plötzlich so schwer, von meiner Seite aus trotzdem Frucht zu bringen. Von meiner Seite aus trotzdem liebevoll, annehmend, respektvoll und aufrichtig zu sein. Wir kennen die Zeichen der Zeit und sind dann richtig gut darin, uns einzufügen und mitzumachen. Und ich will heute mal sagen, was ist denn daran falsch? Überhaupt nichts. Schlimm wäre es, die Zeichen der Zeit zu erkennen und nicht mitzumachen. Also komisch wäre es, wenn wir hier im Lobpreis sind und alle sind voll dabei und du sitzt da und sagst, ich habe keinen Bock mitzumachen. So. Wir haben sagen, das geht ja irgendwie gar nicht. So, alle preisen Gott und du, also, versteht ihr? Es ist überhaupt nichts falsch daran, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, dass wir uns auch mal mitreißen lassen. Sagen, da bin ich jetzt dabei, da sind sowieso schon 100, die anbeten, dann bin ich noch der 101. Und wir legen gemeinsam los. Es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei und auch nichts Falsches. Aber Jesus spielt hier noch auf etwas anderes an. Er sagt, wenn ich im Fluss Gottes stehe, dann habe ich andere Erwartungen an die Zeit meiner Frucht. Wenn ich im Fluss Gottes stehe, dann gelten andere Erwartungen für meine Frucht. Und Jesus ruft uns heraus, auch mit dieser Geschichte, aus unserem Sicherheitsdenken. Er ruft uns heraus aus unserer kleinlichen Selbstbezogenheit. Er ruft uns heraus aus einem auf der Welt und Umständen basierenden Glauben. Ich kann meinen Glauben dann toll leben, wenn die Umstände passen. Wenn die Gemeinde gerade schön ist, wenn der Lobpreis gerade sprüht, dann kann ich meinen Glauben auch richtig toll leben. Und Jesus ruft uns genau da heraus und sagt, nee, noch mehr. Auch wenn die Umstände nicht passen, auch wenn die Jahreszeit gerade die falsche ist, kannst du trotzdem deinen Glauben leben. Und zwar freudig und leidenschaftlich. Ganz natürlich, in der Erntezeit Frucht zu produzieren, ist auch Segen Gottes. Natürlich ist es Segen Gottes, aber, seien wir mal ehrlich, es ist das Erwartete. Wenn die Ernte ausbleibt, dann ist es eher unerwartet. Aber wenn Erntezeit ist, dann erwarte ich auch, dass ich was ernten kann. Es ist schön, es ist wunderbar, wir freuen uns darüber, feiern Erntedank und sagen, toll. Aber Jesus macht uns hier sehr deutlich, er macht uns aufmerksam auf das Unerwartete. Wenn die äußeren Umstände nicht passen, wenn sonst gerade kein anderer Frucht bringt, wenn alles andere dagegen stricht, dann sei du der, der im Lobpreis alles gibt, selbst wenn die Umstände, die Band und die Gemeinde mager sind. Sei du der, der den Arbeitsbereich startet, auch wenn sonst noch keiner das irgendwie auf dem Herzen hat und du die ersten Schritte gehen musst. Sei du einer der Ersten, der blüht. Sei, wenn um dich herum alles andere noch trocken ist. Ich habe das Privileg, dass ich in vielen Gemeinden unterwegs sein darf, durch meine Aufgabe als Bundesältester. Und öfters, also Mühlheimer Verband, nie, klar, nee, aber öfters kommen mir Menschen entgegen, die sagen, unsere Gemeinde, zum Beispiel, unsere Gemeinde ist überhaupt nicht so sehr willkommen heißend. Und ich finde es voll blöd. Sag ich, aber dann sei doch du der Erste, der hier blüht. Dann mach doch du den ersten Schritt. Selbst in der Gemeinde, die beim Willkommen heißen völlig trocken ist, sei du derjenige, der blüht. Bete für Erweckung und halte daran fest, selbst in Zeiten des augenscheinlichen Niedergangs. Mach du den Schritt hin zur Vergebung und zur Versöhnung. Selbst wenn der andere sich noch nicht dazu entschließen kann. Und dann werden wir Frucht bringen. Zu einer Unzeit, zu einer Jahreszeit, wo man Frucht nicht erwartet. Und jedem ist völlig klar, hier ist das Unmögliche möglich geworden. Wäre die Blume auf unserer grünen, auf unserer Wiese hier umrahmt gewesen von grünem Gras, dann hätten wir sie eventuell auch gesehen. Und wir hätten uns auch an ihr erfreut, so eine einzelne Blume, wir hätten sie schön gefunden. Aber ich hätte sicherlich kein Foto davon gemacht. Weil das Erwartete ist, dass ich auf einer grünen Wiese eben auch Blumen vorfinde. Das erwarte ich. Ich freue mich an ihnen, wenn sie dann da sind, aber ich erwarte sie auch irgendwie. Aber es überrascht mich, wenn ich auf so einer verdorrten Wiese, wo eigentlich nichts wächst, plötzlich was blühen sehe. Da habe ich dann angehalten und ein Foto gemacht. Jesus wendet, nachdem Petrus ihn so anspricht und sagt, Herr Jesus, also gestern hast du ihn verflucht und heute ist er verdorrt. Und die erste Antwort, die Jesus darauf gibt, ist nicht eine Erklärung, warum, sondern Jesus erwidert einfach, Vers 22, Markus 11, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Glaube ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit des Unsichtbaren, sagt uns Hebräer 11. Ich bin überzeugt von der Wirklichkeit Gottes und daran halte ich fest, die Wirklichkeit des Unsichtbaren, des Himmlischen. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, okay, schon klar, wenn ich den großen Glauben habe, dann kann ich natürlich auch Frucht bringen zur Unzeit, das ist mir klar, was Jesus hier sagen will, okay. Aber Glaube ist ja was, was geschenkt ist. Und ich habe einfach noch nicht den Glauben geschenkt gekriegt und deswegen ist es bei mir auch nicht möglich. Bitte, Jesus, bei mir nur bei der Ernte vorbeischauen. Aber Glaube ist eben gleichzeitig auch etwas, was ich mich aussetzen kann. Ich kann mich dem Glauben, ich kann mich dem Fluss des Glaubens aussetzen oder eben auch nicht. Und deswegen die Frage, an welchem Fluss schlage ich Wurzeln? Wir haben ein wunderschönes Bild, haben auch schon drüber gepredigt und es ist ein alttestamentliches Bild aus Hesekiel 47. Viele von euch kennen es, da wird ein Fluss beschrieben, der aus dem Heiligtum hervorquillt. Und zuerst ist noch ein kleines Rinnsal, aber umso weiter er vom Heiligtum wegfließt, umso breiter wird er. Und da wird beschrieben, was dieser Fluss alles bewerkstelligt. Überall da, wo dieses Wasser, dieses Flusses, Dinge berührt werden, sie heil. Und selbst am Schluss heißt es, und dieses Wasser fließt hinein in den Salzsee, in das Tote Meer. Und das Tote Meer wird wieder lebendig. Also wunderbar, das müsst ihr euch auf jeden Fall durchlesen, Hesekiel 47, bitte tut es. Aber bei mir geht es jetzt um einen Vers, Hesekiel 47, Vers 12. An dem Fluss aber an seinem Ufer werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Monat für Monat kommen von diesem Baum Früchte. Zur Erntezeit und außerhalb der Erntezeit kommen von diesem Baum Früchte. Vor welchen Unmöglichkeiten stehst du gerade? In welcher Jahreszeit steht dein Baum und braucht dringend Früchte, aber scheint gerade einfach nicht die Zeit dafür? Jesus fordert dich an der Stelle heraus, fordert uns auch als Gemeinde heraus. Er sagt, du brauchst dich nicht den Umständen zu ergeben. Du brauchst dich noch nicht mal dem normalen Lauf der Welt ergeben. Du brauchst nicht warten, bis endlich irgendwann Erntezeit ist, um schon Früchte zu haben. Du bist den Umständen nicht ausgeliefert, weil du bist gepflanzt am Strom Gottes. Deine Gebetswurzeln sind tief im Wort, in seiner Gegenwart. Dein Herz ist gefestigt in der Wirklichkeit Gottes und seinen Zusagen. Und dann zurück im Markus-Evangelium, im nächsten Vers kommt was, was wir normalerweise mit dem Gebet so identifizieren. Er sagt im nächsten Vers, ich sage euch, nachdem er gesagt hat, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er gesagt hat, geschieht, wird es eintreffen. Jesus verlangt das Unmögliche von diesem Baum und er sagt, wenn du den Glauben hast und deinem Herzen nicht zweifelst, dann darfst du das Unmögliche verlangen und es wird geschehen. Im Glauben, im Strom Gottes. Das ist natürlich die Frage, baut es nicht noch mehr Druck auf, Samuel, was du hier predigst? Wir hatten jetzt gerade die Einsegnung und mir fällt schon so mega schwer, das Mögliche zu tun. So, ihr als Gemeinde habt schon irgendwie Anforderungen als Mitarbeiter und dann hat meine Familie Anforderungen, mein Job und alles hin und her. Und es fällt mir schon so mega schwer, das Mögliche zu tun. Jetzt kommst du mir noch mit dem Unmöglichen, das ich auch tun soll. Im schlimmsten Falle verflucht mich Jesus und dann muss ich verdorren. Ist das wirklich die Botschaft heute Morgen? Nein, natürlich nicht. Aber fragen kann man schon, seid ihr völlig realitätsfremd? Erwartest du nicht das Unmögliche? Immerhin haben wir die harten Fakten der Realität, die auch für uns gelten. Unser Kontostand, die Arbeitskraft, die wir haben, die verbleibende Zeit, die immer geringer wird, das fehlende Wissen, die fehlende Weisheit, die ungenügende Ausbildung und so weiter. Wir alle haben harte Fakten der Realität, die für uns auch gelten. Und dann kommst du mit so einer Predigt und dann kommst du und sagst, aber ich erwarte das Unmögliche. Und ich muss sagen, ja, wir erwarten das Unmögliche. Wir erwarten als Gemeinde das Unmögliche. Wir erwarten als einzelne Christen das Unmögliche. Aber wenn diese Erwartung Druck aufbaut oder dir Angst macht, dann hast du sie nicht richtig verstanden. Wir erwarten das Unmögliche, weil Jesus das Unmögliche erwartet. Von dir, aber nicht aus dir. Hörst du den Unterschied? Jesus erwartet von dir das Unmögliche, aber erwartet es nicht aus dir. Wenn er es aus dir erwarten würde, dann wäre es ungerecht. Wenn er es aus dir erwarten würde, dann würden wir alle scheitern. Er erwartet es von uns, aber nicht aus uns. Johannes 15, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, sagt Jesus, trägt er reiche Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da macht Jesus alles deutlich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich brauche ich nichts von euch zu erwarten. Ihr werdet sowieso nichts hinkriegen. Aber wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann tragt ihr reiche Frucht. Da steht nicht, dann könnt ihr euch anfangen bemühen, dass ihr irgendwie Frucht tragt, sondern dann tragt ihr reiche Frucht. Genauso automatisch wie der Baum gepflanzt an frischem Wasser. Weil das lebendige Wasser fließt, weil es direkt aus der Gegenwart Gottes kommt und so lebensbringend ist, kann der Baum gar nicht anders als Monat für Monat für Monat Frucht bringen. Es soll keinen Druck aufbauen, das kann gar keinen Druck aufbauen, weil es nicht aus dir kommen muss. Es kommt allein aus dem Sein in Jesus und er in uns. Aus dem im Strom des lebendigen Wassers stehen. Und dann wird Monat für Monat das Unmögliche möglich. Bleibt in ihm. Bleibt an dem Wasser seiner Gegenwart gepflanzt und dann tragt ihr Frucht. Aber ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Der Druck kommt dann, wenn du versuchst, aus dir selber Frucht zu bringen. Hör auf damit. Du schaffst es sowieso nicht. Der Druck kommt dann, wenn du den Maßstab doch wieder an das anlegst, was die Welt eben zu zeigen hat. Wenn du den Maßstab an deine eigene Geduld anlegst, dann ist völlig klar, dass du wahrscheinlich scheitern wirst, wenn es darum geht, liebevoll zu sein in einer Situation, die hitzig wird. Weil meine Geduld ist nicht so groß, ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen Geduld, aber irgendwann ist sie zu Ende. Und ich schaffe es nicht, immer liebevoll und respektvoll gegenüber anderen zu sein, wenn sie mich nerven. Wenn es aus mir kommen soll, dann baut es Druck auf. Aber es kommt nicht aus mir. Ich weiß, Frucht des Heiligen Geistes ist Geduld. Und auf das stütze ich mich, auf das, was Jesus in mir getan hat, stütze ich mich. Wenn du versuchst, die Frucht aus dir selber zu bringen, hör auf damit. Dann schaffst du es nämlich nicht mal durch dieses eine Mitarbeiterjahr, für das du dich heute Morgen neu entschieden hast und für das du heute Morgen eingesegnet wurdest. Hör auf damit und schau einfach auf Jesus. Er ruft dich heraus aus deinem Sicherheitsdenken. Er ruft dich heraus aus deinem Egoismus, auf dich selber schauen. Und er sagt, glaubt an Gott. Blickt auf ihn, bleibt in ihm und er in dir und dann staune, welche Frucht zu welch ungewöhnlicher Zeit hervorkommt. Von dir, aber eben nicht aus dir. Wir wollen erfrischt bleiben in unserem Glauben, als Gemeinde. Wir wollen erfrischt bleiben, selbst in der Trockenheit des Lebens. Und es ist ohne ihn eine Unmöglichkeit. Völlig weltfremd, völlig realitätsfern, gesponnen. Aber in ihm und mit ihm wird es zu einem Teil, ganz natürlich, zu einem Teil unseres Lebens. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Ich weiß nicht, ob du gerade eben auf einer grünen Wüste blühst oder vielleicht in Gefahr stehst zu vertrocknen, weil alles um dich herum vertrocknet. Egal wo, ich will für dich beten, dass du heute Morgen ganz neu Ja sagst zu diesem Strom des Lebens, in den Gott uns stellt. Und dass du merkst, diesen Strom des Lebens ist nicht was, was du dir erarbeiten oder um dich bemühen kannst, sondern Gott stellt dich einfach dahin, das Wasser fließt zu dir. Die Bäume sind nicht zu dem Fluss hingewandert, sondern dieser Fluss ist hin zu den Bäumen geflossen. Und der Fluss von Jesus ist zu uns geflossen, er ist in die Welt gekommen. Er ist ans Kreuz gegangen, sodass dieser Fluss jeden einzelnen Menschen berührt. Und jetzt geht es einfach darum, Ja zu sagen. Sagen, ja, ich will meine Wurzeln tief hineinragen lassen in diesen Fluss der Liebe, in diesen Fluss der Gnade, in diesen Fluss der Kraft, in diesen Fluss des Überflusses und erfrischt werden, immer wieder neu. Egal, ob gerade Erntezeit ist oder nicht. Wollen wir gemeinsam aufstehen und dafür beten? Jesus, ich danke dir für diesen Fluss deiner Gegenwart, für diesen Fluss der Gnade, für diesen Fluss des Lebens. Jesus, ich danke dir, dass dieser Fluss zu uns fließt, dass wir ihm gar nicht hinterherrennen müssen, sondern dass du zu uns gekommen bist und immer wieder neu kommst. Dass er gesagt hat, als ihr noch Sünder wart, noch völlig vertrocknet und ohne Leben, schon da habe ich euch geliebt, bin zu euch gekommen und für euch gestorben. Jesus ist so wunderbar. Wir müssen gar nicht aus uns selbst blühen, sondern du bringst uns zum Blühen. Egal, was die Umstände gerade sagen. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns hier und du siehst, wo wir vielleicht auch noch trockene Stellen haben, wo es uns so schwerfällt zu blühen. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Ungeduld, aus Zukunftssorgen, aus Stolz, was auch immer es ist. Und Jesus, ich will dich bitten, dass dein lebendiges und heiliges Wasser uns genau dort neu berührt. Komm, Heiliger Geist, lass fließen dieses lebendige Wasser ganz neu über uns als Gemeinde heute Morgen. Komm, Heiliger Geist. Wir wollen ganz offen vor dir sein und sagen, ich will ganz neu meine Wurzeln tief in deine Gegenwart sprießen lassen. Ganz neu, tief an diesem Fluss verwurzelt sein. Und meine Augen nur auf dich alleine richten, Gott. Eben nicht auf die Umstände meines Lebens. Eben nicht auf meinen Kontostand. Eben nicht auf meine eigene Kraft, auf meine eigene Geduld, auf die eigene Liebe, die ich doch irgendwie zusammenkratzen kann. Weil ich weiß, das wird mich sowieso nicht durchtragen. Es wird nicht reichen, ich werde vertrocknen. Jesus, ich richte meine Augen auf dich. Wir richten heute Morgen auch als Gemeinde unsere Augen auf dich. Auf dich allein. Jesus, und ich will dich bitten, dass wir anfangen, immer mehr Frucht zu bringen, auch wenn nicht Erntezeit ist. Dass wir diejenigen sind, die in Dunkelheit gehen und Licht bringen. Dass wir diejenigen sind, die Familien treffen und in dieser Familie entsteht Frucht, obwohl vorher Streit und Zank da war. Dass wir diejenigen sind, die auf Krankheit zugehen und sagen, es ist vielleicht noch nicht die Jahreszeit der Heilung, aber der Fluss Gottes fließt durch mich und ich erwarte, dass er Frucht bringt. Dass wir auf Menschen zugehen und Leben bringen, egal in welcher Situation sie sind. Und dass wir als Gemeinde nie müde werden, an dir festzuhalten, egal was kommt. Und unseren Blick immer auf dich gerichtet halten, egal was kommt. Und ich danke dir für all die Zeiten der Ernte, die wir hier erfahren dürfen, für unseren tollen Lobpreis, für unsere tolle Gemeinde, die wächst und gedeiht. Und wir spüren, es ist Zeit der Ernte und es macht so viel Freude, Herr Jesus, und wir sind so dankbar dafür. Aber du siehst auch Hohenlohe und du siehst Deutschland. wo es noch nicht unbedingt nach Ernte aussieht. Und da lass uns Ernte einfahren, Herr Jesus. Da lass uns Frucht einfahren. Lass uns genauso radikal und genauso unerwartet und dreist erwarten, dass du Menschen ansprichst und zu dir ziehst, auch wenn vielleicht gerade noch Winter ist. Lass uns an unseren Arbeitsplatz gehen, in unsere Familien gehen, in unsere Schulen gehen und Frucht erwarten, auch wenn das Umfeld es vielleicht gar nicht hergibt. Und lass uns da genauso dreist sein wie du, Herr Jesus, und sagen, ich erwarte diese Frucht nicht aus mir, nicht aus dem, was ich tun kann, sondern ganz allein aus dir, Herr Jesus, aus deinem Strom des Lebens. Jesus, dazu segne uns als Gemeinde, dazu segne jeden Einzelnen heute Morgen hier. Und ich danke dir dafür. Amen.